1944 haben Soldaten der 16. SS Panzergrenadierdivision Reichsführer SS eine sogenannte Bandenkampfaktion in den Apuanischen Alpen, das ist in der Nähe von Lucca, durchgeführt. Und das Ziel war, Partisanen und ihre Unterstützer ausfindig zu machen, gefangen zu nehmen oder, wenn es nicht möglich war, sie zu töten. Warum gerade dort und warum gerade dann? Es hatte einen ganz bestimmten Grund. Die deutsche Verteidigungslinie südlich von Rom war zusammengebrochen nach der Eroberung von Monte Cassino durch alliierte Truppen. Rom ist befreit worden und die deutsche Wehrmacht war gezwungen, eine neue Verteidigungslinie zu beziehen, die von den Apuanischen Alpen über den Apennin an die Gegenküste in der Nähe von Rimini verlief. Viele von den deutschen und auch italienischen Operationen, die deutschen Truppen arbeiteten eng mit faschistischen Verbänden von Benito Mussolini zusammen, der ja im Norden Italiens noch über ein eigenes Herrschaftsgebiet verfügte. Diese Aktionen liefen oft genug ins Leere und wenn man der Partisanen nicht habhaft werden konnte, so wie es in St. Anna dann passiert ist, hat man sich an der Zivilbevölkerung gerecht. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Ortschaften umstellt worden sind. Man hat versucht, erst einmal alle jungen Männer, die besonders Partisanen verdächtig waren, gefangen zu nehmen und zu befragen. Wer mit der Waffe angetroffen wurde, musste damit rechnen, sofort erschossen zu werden. Der Rest musste damit rechnen, zur Zwangsarbeit herangezogen zu werden, beziehungsweise zwangsrekrutiert zu werden für Mussolinis letztes faschistisches Heer. Und deswegen waren die jungen Männer die ersten, die geflüchtet sind, wenn man der deutschen Truppen ansichtig wurde. Und so war es auch in St. Anna. Die Bewohner wurden gewarnt. Die jungen Männer flüchteten, soweit sie konnten, versteckten sich in den umliegenden Wäldern, so dass die SS-Leute hauptsächlich alte Frauen und Männer, Frauen und Kinder antrafen. Und die wurden nun Gegenstand der Rache. Die Menschen sind an verschiedenen Plätzen zusammengetrieben worden und dort zu Tode gebracht worden mit Handgranaten oder sie sind erschossen worden. Man geht davon aus, dass ungefähr 400 Menschen dabei den Tod fanden. Die Zahl könnte auch etwas höher gelegen sein. Man wird es nie mehr genau klären können. Und von diesen 400 Opfern waren mehr als 100 Kinder. Um ihr die Spuren dieses Massakers zu verwischen, hat man die Leichen mit Benzin übergossen und verbrannt. Deswegen war ihre Identifizierung später so schwierig. Und die Häuser der Opfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, schon auch als Warnung für die umliegenden Ortschaften, was passieren würde, wenn man denn Partisanen Unterschlupf gewährt.
Hat Italien in der Nachkriegszeit sich sehr stark an solche Massaker erinnert oder wollten sie so ein bisschen unter den Tisch kehren, weil sie auch ihre eigene faschistische Vergangenheit eher unter den Tisch kehren wollten?
Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, die man auch nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Es gab in Italien, eigentlich einsetzend mit Kriegsende, durchaus eine Erinnerung an emblematische deutsche Verbrechen in Italien. Das bekannteste ist das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen bei Rom, wo im Frühjahr 1944 mehr als 300 Geiseln in Anführungszeichen erschossen worden sind als Vergeltungsaktion für einen Anschlag, bei dem mehr als 30 Südtiroler Polizisten in den Reihen der deutschen Ordnungskräfte den Tod gefunden haben. Da gab es auch Prozesse, da gab es auch durchaus Urteile gegen die deutschen Verantwortlichen mit langen Haftstrafen. Die Verantwortlichen sind zum Teil auch sehr lange eingesessen. Damit war es aber dann auch, sagen wir, mit Erinnerung an solche emblematischen Massaker, hat sich ein Teil der italienischen Gesellschaft dann durchaus zufrieden gegeben, sagen wir es mal so, weil Verantwortliche, auch die Spitze des deutschen Militärs in Italien, Generalfeldmarschall Kesselring, beispielsweise waren abgeurteilt von italienischen oder eben auch von britischen Militärgerichten. Und ansonsten war es nicht ganz einfach, auch diese Tatkomplex aufzuklären. Wer war überhaupt verantwortlich? Wer war seinerzeit vor Ort? Es gab ja zum Teil nicht viele Überlebende und wenn, waren die Überlebenden zum Teil sehr jung, konnten nur ungefähre Angaben machen. Das heißt, die Ermittlungen, die die italienische Militärjustiz nach der Befreiung Mittel- und Norditaliens aufnahm, haben sich hingezogen. Und als diese Ermittlungen so weit gediehen waren, dass man hätte Anklage gegen Täter erheben können, hatten sich die politischen Rahmenbedingungen verändert, nämlich weg vom Krieg gegen Deutschland hin zu einem Bündnis unter amerikanischer Führung mit der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 im Zeichen des Kalten Krieges. Diese Ermittlungen der Militärstaatsanwaltschaft sind dann zuerst vorläufig dann endgültig eingestellt worden, so dass keine Verfahren mehr stattgefunden haben, bis Anfang der 2000er Jahre diese Akten im sogenannten Schrank der Schande wieder aufgefunden worden sind und die Ermittlungsakten von damals zu einer ganzen Reihe von Prozessen und auch von Verurteilungen gegen Täter von Sant'Anna di Stazzema geführt haben, zu lebenslangen Freiheitsstrafen für eine ganze Reihe von damaligen Beteiligten. Nur blieben die ohne Folgen, weil keiner der Täter in Italien war, weil keiner der Täter an seinem Verfahren teilgenommen hat und die Bundesrepublik Deutschland Staatsangehörige nicht ausliefert. Insofern konnten die Täter von einst, sofern sie noch am Leben waren, diesen Prozessen mit einigermaßen Gelassenheit entgegensehen. Die deutsche Justiz hat auch sehr spät gegen die Täter von Sant'Anna di Stazzema ermittelt, auch erst in den 2000er Jahren im Gefolge der italienischen Prozesse von La Spezia. Die meisten dieser Ermittlungsverfahren sind von der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart eingestellt worden. Nur ein Verfahren ist weitergeführt worden nach einem Einspruch im Revisionsverfahren. Nur war der Beschuldigte, wo die Staatsanwaltschaften der Meinung waren, man könnte also erfolgreich eine Anklage führen. Dieser Beschuldigte war so hochbetagt und so dement, dass er verhandlungsunfähig gewesen ist und insofern auch straffrei ausgegangen ist. Aber das ist nur die eine Seite der italienischen Medaille zumindest. Es gibt noch eine andere, Sie haben es angesprochen, das ist die eigene faschistische Vergangenheit. Und da kommt die Frage der Auslieferung deutscher Kriegsverbrecher nach Italien ins Spiel. Es war ja nicht nur so, dass sich Deutschland, die beiden Deutschlands vorher, die vier Besatzungszonen mit der Forderung nach Auslieferung deutscher Kriegsverbrecher ausgesetzt sah. Italien sah sich dessen auch ausgesetzt, und zwar mehrere hundert italienische Staatsangehörige wurden beispielsweise von Äthiopien, von Jugoslawien, von Griechenland, von Albanien, auch von der Sowjetunion zur Auslieferung verlangt. Und wollte man eigene Staatsangehörige nicht ausliefern, was man in Italien auch nicht gemacht hat, konnte man auch schlecht die Auslieferung deutscher Täter verlangen. Und insofern war es eine Art Güterabwägung, eigene Staatsbürger, Mitglieder eigener Eliten des Heeres, der Diplomatie, der Verwaltung zu schützen und damit auf die Strafverfolgung vieler deutscher Täter zu verzichten.
Dann kommt da auf Seiten der Deutschen noch was anderes ins Spiel, und zwar dieses berühmte Gesetz von Eduard Treher aus den 60er Jahren, dass dieser Mensch da wirklich reingeschmuggelt hatte in ein Gesetzespaket. Aufgrund dieses Gesetzes wurden ja Mittäter nur mehr als Mittäter betrachtet. Und dessen Vergehen dann und dessen Verbrechen waren nach 20 Jahren verjährt. Also konnte Deutschland aufgrund dieses Gesetzes die Leute gar nicht mehr verurteilen.
Ja, das hing ein bisschen davon ab, wegen was. Letztlich verjährt Mord ja nicht. Und im Falle von Sant'Anna di Stazzema hatte, oder auch von Mazzabotto und anderen Massakern, steht ja immer auch der Vorwurf des Mordes aus niederen Beweggründen im Raum. Und in der Tat sind auch in Italien die Täter wegen Mordes verurteilt worden. Insofern hätte man eben auch trotzdem diese ganzen Verjährungsprobleme oder die ganzen Verjährungsdaten die Ermittlungen natürlich erschwert haben, weil man nur noch Mord verurteilen konnte, im Zusammenhang mit diesen Tatkomplexen hätte man immer noch frühzeitig, also wenn eben die Angeklagten noch nicht so betagt waren, zumindest versuchen können, Prozesse zu führen. Aber da kommt auch so ein bisschen das Bild hinzu, das man vom Krieg in Italien in Deutschland lange hatte. Die saubere Wehrmacht, die hier ja auch für einen Verbündeten, für den Achsenpartner Italien kämpft und sich hinterrücks kämpfender, hinterhältiger Partisanen erwehren muss. Und letztlich, also so im Zuge dieser Selbstverteidigung, so wurde es immer dargestellt, eben auch mal zu drastischen Mitteln greifen musste, die eben im Krieg vorkommen. Dass eine Aktion wie gegen St. Anna, die Szema, nichts mit einem sauberen Krieg zu tun hatte, dass sie auch nichts mit einer militärischen Aktion gegen Partisanenverbände zu tun hatte, wollte keiner wahrhaben. Und das ist eben so auch einer der Gründe, warum man sich so spät mit diesen Verbrechenskomplexen beschäftigt hat. Das Massaker von St. Anna di Stazema ist von der Waffen-SS verübt worden, aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille. Und es gibt eben auch Divisionen der Wehrmacht, die mehr oder weniger in Italien in diese Vernichtungsaktionen eingebunden waren. Wobei man sagen muss, dass Divisionen, die als Elitetruppen der nationalsozialistischen Streitkräfte galten, das sind stark ideologisierte Verbände, die dann auch nochmal ihren eigenen Krieg, einen faschistischen Krieg führen, einen nationalsozialistischen Krieg führen, der rassistisch grundiert ist.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein, was die Erinnerung an solche Geschehnisse, solche Massaker betrifft, gerade in Italien, die wir nämlich jetzt die politische Konstellation betrachten?
Also so vor Ort ist sehr viel gewachsen. In Orten wie Marzabotto, in Sant'Anna, die Stazema, die ja nach wie vor kleine Ortschaften sind, die Menschen dort erinnern sich sehr lebhaft dessen, was dort passiert ist. Das war nicht immer so, kommt eigentlich erst seit den 1990er Jahren verstärkt auf. Und es ist auch durchaus im deutsch-italienischen Beziehungsgeflecht einiges gewachsen. In St. Anna di Stazema beispielsweise hat ein Musiker-Ehepaar aus Essen durch Benefizkonzerte genügend Geld gesammelt, um die Orgel in der von den Deutschen zerstörten Dorfkirche wieder aufzubauen, die Friedensorgel. Es gibt Städtepartnerschaften, es gibt Jugendbegegnungsstätten, Jugendlager. Mittlerweile ist ein Ort wie St. Anna di Stazema oder auch Marzabotto gehört dazu, ist ja ganz in der Nähe ist. Das sind Orte, die von Spitzenpolitikern beider Länder besucht werden, um an diese Massaker zu erinnern. Das ist so eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. Also da ist einiges passiert und da hat sich einiges sehr zum Positiven verändert. Und da gibt es auch ein tragfähiges Geflecht der Zivilgesellschaft, das diese Erinnerungen am Leben hält. Man muss mal sehen, Italien ist ja momentan wieder vieles im Fluss. Wie tragfähig dieses Geflecht ist, wenn es mal politischen Gegenwind gibt. Aber momentan, sagen wir mal, würde ich das eher positiv als negativ sehen.